Ich darf lesen aus Gottes heiligem Wort aus dem 2. Korintherbrief im 12. Kapitel. Im 2. Korintherbrief im 12. Kapitel zunächst ein Vers und dann im Zusammenhang. Ich möchte lesen den Vers 9. Hier steht geschrieben: Und er, Gott, der Herr, hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit oder ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Amen. Ich lese ab Vers 1, 2. Korinther 12, ab Vers 1. Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt, so will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus, vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen, ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen, ich weiß es auch nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht. Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen. Für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Und wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich nicht töricht, sagt Paulus, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich 3-mal zum Herrn gefleht, dass er von mir weichen möge. Und er hat zu mir gesagt, der Herr, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Amen. Das Wort Gottes soll ja immer vollkommen mit dem Leben übereinstimmen. Und ich lag dann gestern Abend in der 3. Woche geplagt mit dieser Grippe und hatte doch schon so gehofft, dass Gott mir wieder vollkommen neue Kraft gibt. Und mir war es schon wieder besser gegangen. Und dann habe ich mich vorbereitet auf diese Dinge und auch noch andere Sachen bearbeitet. Und auf einmal zog sich wieder alles zusammen. Ich dachte, jetzt kann ich nur noch beten. Und dann habe ich gebetet und dann kam mir genau dieses Wort. Ja. Ich will mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Das ist ein Wort, das man wahrscheinlich erst versteht, wenn man in Schwachheit ist, ganz auf den Herrn gestellt ist, ihn anruft. Und viele von uns haben das schon erlebt. Der Herr ist treu, er greift ein, er wirkt und er stärkt uns ganz neu und richtet uns auf. Paulus beginnt hier in diesem Kapitel: Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt. Johannes, holst du mir vielleicht mal ein Glas zu trinken? Das wäre nett. Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt. Und hier merken wir etwas. Der Apostel Paulus ist in einer Situation in der Gemeinde in Korinth. Ihm selber ist es eigentlich völlig fremd, dass er sich rühmen möchte. Er will das nicht. Das ist nicht sein Anliegen. Aber es ist praktisch eine Haltung der Gläubigen da, die erwarten, dass er darstellt, was er für ein großer Gläubiger ist, sozusagen. Ja, also so, wenn du uns zeigst, was du für ein super starker gläubiger Mann bist, dann sind wir auch bereit, auf dich zu hören. Das war so der Grundtenor, der da herrschte. Ein jeder hat so ein bisschen Zeugnis gegeben. Ich habe die große Sache mit dem Herrn erlebt und ich weiß von der Offenbarung und von diesem Erlebnis. Und Paulus wird hier geleitet vom Heiligen Geist und der Heilige Geist zeigt ihm das und er sagt, okay, ja, du musst jetzt auch mal etwas von dem berichten, was du Außergewöhnliches erlebt hast. Aber eigentlich ist das gar nicht die Art im Wesentlichen in der Hauptsache, sondern es geht darum, Gott die Ehre zu geben. Aber der Menschenwillen macht das, ja, und so sagt er dann, wenn das auch eigentlich nichts nützt, so will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn, die Paulus selbst hatte. Warum ist er so zögerlich? Warum hält er sich so zurück mit diesem Rühmen seiner Offenbarungen? Nun, es gibt ein Bibelwort aus dem Propheten Jeremia im 9. Kapitel, das Paulus immer wieder einmal zitiert, zweimal in den Korintherbriefen. Und dieses Wort heißt, wer sich aber rühmt, abgekürzt, der rühme sich des Herrn. Wer sich aber rühmt, der rühme sich des Herrn. Also nicht seiner selbst, sondern der rühme sich des Herrn und seiner Herrlichkeit und seiner Größe und seines Handelns, ja, und seiner Gegenwart, Gnade, Barmherzigkeit, Vergebung. Wir haben heute davon gehört. Dieses Wort ist Paulus ganz tief im Herzen. Ich lese das mal ausführlich aus Jeremia 9. So spricht der Herr, ein Weiser rühme sich nicht seiner Weisheit, ein Starker rühme sich nicht seiner Stärke, ein Reicher rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er klug sei und mich, den Herrn, kenne, dass ich der Herr bin, der Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn solches gefällt mir, spricht Jahwe. Der Weise rühme sich nicht der Weisheit. Hier sind drei Gruppen, ja. Der Weise nicht der Weisheit, der Starke nicht der Stärke und der Reiche nicht des Reichtums. Und das sind praktisch drei Anfechtungen, die wir haben können, dass wir bauen auf unsere eigene Klugheit, dass wir bauen auf unsere eigene Stärke und dass wir bauen auf unseren eigenen Reichtum. Ihr merkt, jetzt wird es langsam tief. Offenbar im Abbau dieser drei Annahmen. Ich bin stark durch meine Weisheit, ich bin stark durch meine Stärke, ich bin stark durch das Geld, das Gut, das ich habe. Wenn man das abbaut, diese Annahmen, dann beginnt man immer mehr auf den Herrn zu vertrauen und immer stärker in dem Herrn zu werden. Und so greift das dann Paulus auf, 2. Korinther 10, Vers 17, wer sich aber rühmt, der rühme sich des Herrn. Denn nicht der ist bewährt, der sich selber empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Noch einmal, er sagt, wer sich aber rühmt, der rühme sich des Herrn, denn nicht der ist bewährt, der sich selber empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Und das ist etwas, was heute im Allgemeinen in der Welt ganz anders erwartet wird. Albert hat das mal erwähnt, wie das ist, wenn man eine Bewerbung schreiben muss oder sich vorstellen in einem Bewerbungsgespräch. Wenn man diese Dinge liest und weltlich korrekt ausführt, dann ist es gerade so, wenn sie mich nicht nehmen, dann bricht bei ihnen alles zusammen. Wenn ich nicht wäre im Geschäft, dann würde nichts mehr laufen. Versteht ihr? Wie anders ist das bei Gott? Gott weist darauf hin, dass aller Segen von Gott kommt, alle Stärke von ihm kommt, aller Reichtum, aller Weisheit von ihm kommen und deswegen kein Mensch eigentlich einen Grund hat, sich selber zu rühmen, sondern stattdessen müsste man sagen, ich danke Gott, dass er in seiner Gnade mir damals Weisheit gegeben hat oder mich wieder aufgerichtet hat. Ja, ich muss immer auf die Renate gucken, dass die Renate heute hier sein kann. Ja, das ist einfach nur wunderbar. Ja, Gott sei von ganzem Herzen Dank. Ja, oder auch, dass der Herr mir aus der finanziellen Not herausgeholfen hat. Nicht die Banken helfen wirklich. Wenn, dann ist es Gott, der unser Leben wieder stabilisiert, auch in solchen Bereichen. Das ist etwas, was uns immer bewusst sein muss, nicht auf unsere Weisheit bauen, nicht auf unsere Stärke bauen, nicht auf unser Vermögen und Geld bauen. Ich habe da mal drüber nachgedacht, nehmt mal alleine, wenn ihr betet für Kinder. Wir haben heute gebetet und wir beten für Prüfungen und wir beten für die Zukunft. Ja? Und dann ist mir vor dem inneren Auge gewesen der verlorene Sohn, und der Vater, der auf ihn wartet. Was finden wir da? Wir finden, dass dieser verlorene Sohn weggegangen ist von zu Hause, obwohl es ihm dort sehr gut ging, viele gute Dinge für sein Leben gelernt hat und dass er leider weder vom Vater, von seinen Eltern noch von Gott etwas wissen wollte und stattdessen in die Welt gegangen ist und lauter weltliche Dinge nur in den Mittelpunkt seines Lebens gestellt hat. Und jetzt ist zum Beispiel die Frage nach der Weisheit, wofür bete ich? Und was betet eine Mama, die ihr Kind lieb hat? Bewahre meinen Sohn, beschütze ihn, schenk, dass er nicht in Sünde fällt, ja, schenk ganz viel Gnade, dass er nicht stirbt, wenn er noch nicht gerettet ist, noch nicht von Neuem geboren ist, ja. Und davon sind einige Gebete auf jeden Fall richtig. Zum Beispiel, lass niemals jemanden sterben aus meiner Familie. O Herr, erbarme dich und auch von den Nachbarn und auch anderen Menschen, die euch Gott aufs Herz legt. Lass sie niemals sterben, bevor sie dir ihr ganzes Leben geschenkt haben, von Neuem geboren sind und wirklich Vergebung für ihre Sünden haben und deinen Weg gehen. Das können wir immer beten. Aber wie die Menschen am besten dahin kommen, das wissen wir gar nicht. Das wissen wir gar nicht. Und so war es auch bei diesem Sohn. Wie ist der Sohn dahin gekommen? Er musste erst in ganz große Tiefen kommen, damit er umkehrt. Versteht ihr? Er musste erst sein ganzes Geld verlieren, um zu erkennen, dass die Freunde, auf die er gebaut hat, nicht wahre Freunde sind. Er hätte das sonst nie erkannt. Versteht ihr? Er musste erst so tief kommen, dass er am Ende bei den Schweinen war und das Essen der Schweine für sich wollte und man wollte es ihm kaum geben. Versteht ihr? Also er hatte vorher alle anderen versorgt und dachte, dass in der Welt ist alles klasse und ist alles gut und weltliche Witze und weltliches Suchen und weiß ich, Diskothek und Alkohol und Prostitution und was da alles erwähnt wird, schrecklich vor Gott. Und dann ist er aber dahin gekommen, dass auch die Folgen dieser Sünde kamen und in den Folgen hat er erkannt, das ist alles nichts wert. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Ja? Die Bibel sagt, nur wer den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Ich habe gesündigt, o Gott, vor dir und ich habe gesündigt, Vater, vor dir. Wie ging es mir gut, als ich bei dir war? Wie hattest du recht mit dem, was du mich gelehrt hast? Und da schlug er in sich, heißt es. Ich könnte persönlich als Vater, ich könnte das nicht fertigbringen, zu beten, Herr, mach, dass es so arg wird, bis mein Kind an den Punkt kommt. Versteht ihr? Und doch ist das eigentlich in diesem Fall die Weisheit Gottes. Und deswegen müssen wir beten, Herr, dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Das ist immer ganz wichtig. Ja. Wir können schier als Eltern nur für das Allerbeste beten, Und dann müssen wir aber immer noch sagen, man nennt das auch die Kreuzigung des Gebetes, Herr, aber nicht mein Wille geschehe, sondern unbedingt geschehe dein Wille, wie auch immer dieser Wille ist. Versteht ihr? Ich sag's mal so, dieser Junge, der hätte sich ewig nicht gemeldet und nach einem Jahr hat er kein Geld mehr, alles ausgegeben, das ganze Erbe, ja. Und dann kommt plötzlich Anruf zu Hause, Vati da, Mutti da und alle freuen sich riesig und du denkst, war endlich mal wieder mein Sohn, was habe ich immer dran gedacht, ich habe gebetet, ich habe gerufen zu Gott, wie schön, ja. Und das Gespräch geht eine Minute und dann heißt es, Vati, hast du Geld? Mutti, hast du Geld? Darum geht es nämlich eigentlich. Es geht überhaupt noch nicht um dich. Es geht überhaupt noch nicht um Gott und die Familie. Es geht im Moment erstmal nur darum, dass das Geld alle ist. Ja? Und das tut uns Eltern so wahnsinnig weh, dass wir uns sowas gar nicht eingestehen wollen. Dass wir sowas innerlich gar nicht für möglich halten, aber es ist dann oftmals so, ja. Und wenn jetzt der Vater angefangen hätte und er hätte jetzt angefangen und sagt, ich gebe dir nochmal Geld dafür und Geld dafür und Geld dafür, dann hätte er nur die Hurerei verlängert, versteht ihr? Die Unzucht hätte er verlängert. Das Leben in Sünde hätte er verstärkt, statt eine Hilfe zu geben zur Umkehr. Und so kompliziert ist das reale Leben, dass wir mit unserer Weisheit eigentlich ganz am Ende sind in vielen Situationen. Und da gibt es aber die Weisheit Gottes, die größer ist. Da gibt es die Erkenntnis Gottes, die größer ist. Er ist derselbe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er kennt die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Und er sieht die Herzen und er sieht alle Lebensumstände und er weiß ganz genau, wie er den Menschen führen kann und muss, damit er doch gerettet wird. Versteht ihr? Und deswegen sagt die Bibel, wir sollen uns nicht unserer Weisheit rühmen. Was nützt mir meine Weisheit in so einer Stelle? Ich habe sie nicht. Ich weiß nicht, wie der richtige Weg ist, aber Gott kennt ihn. Und ich kann als liebender Vater, als liebende Mutter, als liebender Opa, als liebende Oma nur mal eins tun, das Beste wünschen, das Beste beten und dann sagen, Herr, aber nicht mein Wille geschehe, sondern es geschehe unbedingt dein Wille, damit es zur Rettung und zur ewigen Herrlichkeit bei dir kommt, dass wir alle mal dort verbunden sind und dich loben und preisen und dir die Ehre geben. Und das ist mit anderen Worten ausgedrückt auch das Wort vom Kreuz. Es muss vielleicht auch durch schwere Zeiten gehen, damit dann die Herrlichkeit Gottes im Leben umso größer wird, umso größer der Segen, die Frucht des Lebens werden. Und dann sagt er hier in 1. Korinther 1, das bezieht sich eben auch auf dieses, wer sich aber rühmt, der rühme sich des Herrn. Da sagt Paulus, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, eine Dummheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind. Das Kreuz, der Weg Gottes, ist weiser als das, was die Menschen denken. Und die göttliche Schwachheit, wenn er uns manchmal in Schwachheit führt, ja, also ich wäre heute auch lieber in Stärke hier, in Kraft, in Gesundheit, die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch haben sich retten lassen, weil sie auf ihre Weisheit vertrauen. Nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen der Welt zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist vor der Welt. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Auf dass sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch Gott aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde. Im Herrn Jesus haben wir die richtige Weisheit durch Gott und zur Gerechtigkeit durch sein Blut und Leben, das er für uns am Kreuz gegeben hat, ist Christus unsere Gerechtigkeit. Und zur Heiligung und zur Erlösung, auf das gilt, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Der rühme sich des Herrn. Und hier haben wir auch eine Reihenfolge. Wenn wir in diesen Weg des Kreuzes gehen, dann erkennen wir, wir brauchen die Weisheit von Gott. Wir haben sie nicht aus uns. Wir müssen es uns immer wieder neu schenken lassen. Du kannst ein sehr guter Facharbeiter sein. Du weißt, wie du deine Maschine einrichtest, diese Dinge. Ja? Alles in Ordnung. Gott hat dir Verstand gegeben. Danke ihm dafür. Aber die wesentlichen Fragen im Leben, die grundsätzlichen Entscheidungen, die Fragen der Rettung, die Fragen der Befreiung von Menschen, da ist jemand gebunden, ja? Wie wird er frei? Wie viele tausende Menschen sind davon betroffen? Was nützt uns unsere Weisheit da? Wir brauchen Gottes Weisheit. Was nützt uns unsere Kraft da? Wir brauchen Gottes Kraft. Was nützt uns unser Wille, Gottes Wille zu erkennen? Darin ist die Lösung. Christus wird uns zur Weisheit, Herr. Christus wird uns zur Gerechtigkeit. In seinen Wunden sind wir geheilt, in seinem Blut gereinigt. Er hat sein Leben sündlos als Opfer für uns am Kreuz auf Golgatha gegeben. Er ist unsere Gerechtigkeit vor Gott. Christus wird unsere Heiligung. Er verwandelt uns. Wir können es auch nicht selber. Auch das. Ich möchte gern von ganzem Herzen Gottes Willen tun. Allein kann ich es nicht. Ich brauche den Herrn jeden Tag neu. Ich brauche das Wirken seines Geistes. Ich brauche diese Vergebung. Ich brauche diese Reinigung. Ich brauche diese Stärkung von ihm. Jesus ist unsere Heiligung. Und dann ist hier die Rede von der Erlösung, von dieser Verwandlung, wenn wir dann in seine Herrlichkeit gehen dürfen. Oder wenn in der Heiligung dann auch Süchte weggehen, weil Jesus uns befreit hat, Sorgen weggehen, weil Jesus sie uns abgenommen hat, Bedrückungen weggehen, weil wir wissen, egal was die Zukunft bringt, Jesus ist größer und er kommt wieder und er wird sein Reich aufbauen. In allem brauchen wir den Herrn. Und all das geht hier dem Apostel durch den Sinn, durch das Herz, ja, und er sagt, ich weiß, dass eigentlich nur Gott zu rühmen ist, aber weil die Gemeinde dort in Korinth auf so einem Anfangsstand des Glaubens halt war, dass sie immer noch so arg auf Menschen geguckt haben und kann da jemand Wunder tun und ist da jemand der Stärkste im Glauben und so, ja, dann sagt ihm der Herr, doch du musst jetzt auch mal ein bisschen was von dem berichten, was ich in deinem Leben gewirkt habe, weil die Gläubigen in der Gemeinde, die brauchen das. Dann sagt er, so will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus, vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen, ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen, ich weiß es auch nicht, Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis unter den dritten Himmel. Etwas Gewaltiges hat Paulus erlebt. Etwas Gewaltiges hat Paulus erlebt. Er hätte ja schon damit beginnen können, als ihm der Herr Jesus begegnet ist. Ihr kennt das auf der Straße nach Damaskus. Plötzlich erschien ihm ein ganz helles Licht und er fällt zu Boden. Und er sagt, was ist jetzt? Er kann nichts mehr sehen. Ja? Und da hört er Jesus, wie Jesus persönlich zu ihm redet und sagt, ja, warum verfolgst du mich? Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und er begegnet dem Herrn und das ist so ein starkes Erleben und wirklich ein ganz, ganz großes Erlebnis. Aber hier geht es noch weiter. Er wurde sogar einmal entrückt bis unter den dritten Himmel. Das ist also nicht dieser irdische Himmel, nicht das Weltall, sondern wirklich Himmel Gottes, echte Himmel Gottes, ganz nahe zu Gott. Also etwas gewaltig Glaubensstärkendes. Er hat dort herrliche Sachen gesehen, herrliche Sachen gehört. Er schreibt dann von noch einer Entrückung. Man weiß hier nicht genau, ob es die gleiche ist. Ja, er weiß es wahrscheinlich selber nicht so genau. Das waren so übernatürliche Erlebnisse, die er selber gar nicht bis ins letzte Detail einordnen kann. Aber er weiß, er wurde entrückt in das Paradies. Und das Paradies ist der hochkönigliche Garten in der Nähe des Schlosses. Das ist dieser herrliche, kristallklare Strom, der vom Thron Gottes ausgeht und durch dieses Paradies fließt und die Bäume des Lebens zur Rechten und zur Linken und wunderbare Stimmen hat er gehört, unaussprechliche Worte. Ja, ich meine, wir alle, wir versuchen in Liebe vor Gott zu singen, wenn wir hier sind. Ja? Und das tut schon so gut, wenn man von Herzen Gott singen kann. Und man merkt schon, der Herr ist gegenwärtig und ich gebe ihm von Herzen die Ehre. Und ich stehe hinter dem und ich merke, ja, der Herr freut sich und er öffnet den Himmel ein Stück weit. Aber hier, Paulus, haben sich wirklich die Himmel geöffnet. Und er hat so wahrscheinlich wirklich einen Lobpreis himmlischer Heerscharen oder irgendetwas dergleichen gehört. Und er sagt, das kann ich einfach gar nicht wiedergeben. Das war so gewaltig, das war so erhebend, das war so unfassbar, ja. Wenn jemand sowas erlebt hat, die Leute wollen gar nicht mehr zurück. Die wollen gar nicht mehr zurück. Und er kommt zurück in die irdische Gegenwart. Er sagt, für denselben, der da entrückt wurde, will ich mich rühmen für Gott, der das getan hat, zur Stärkung für mich. Aber ich will mich für mich selbst nicht rühmen. Was kann ich vorweisen, dass Gott mir so eine Gnade gibt? Es ist nur Gnade von Gott. Paulus sagt, ich will mich nur meiner Schwachheit rühmen. Er hat ja viele solche Erfahrungen gehabt in einem Leben der Hingabe, in einem Leben der Verfolgung, in einem Leben der Verkündigung. Menschen sind gläubig geworden. Er hat das Wort an Orte gebracht, wo noch nie jemand das Wort Gottes verkündigt hatte. Er hat an anderen Stellen in den Synagogen dann die Weisheit Gottes in Jesus Christus ganz groß auf den Leuchter gestellt und Menschen sind gläubig geworden, auch aus jüdischem Hintergrund. Er hat den Herrn verherrlicht und dadurch aber auch sehr viel Verfolgung erlebt. Er ist geschlagen worden, er ist misshandelt worden, er war auf dem Meer, er ist da getrieben, er wäre fast untergegangen. Ja? Und in all dem hat er immer wieder solche Begegnungen mit Gott, die ihn aufgerichtet haben. Es war also ein in die Schwäche kommen, überhaupt nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll und dann ein Erleben, Gott ist da und hilft mir. Gott ist da und stärkt mich. Da, wo ich dachte zu ertrinken und ich habe keine Chance mehr gesehen zu überleben, da war plötzlich doch der Herr da und hat mich aus all dem herausgerettet. Und so hat er über diese Erlebnisse immer mehr erfasst, ich bin's gar nicht, es ist der Herr. Und so hat er über all dieses Erleben immer mehr erfasst, ich gebe Gott allein die Ehre. Und ihm persönlich war immer so wichtig, wie Gott und wie der Herr Jesus ihm geholfen hat und ihn gestärkt hat in so vielen Situationen. Also der Herr selbst war ihm wichtig in alledem und nicht, dass er etwas erlebt hat. Und das kommt so tief hier zum Ausdruck. Und er sagt dann, darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen, Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Das war bei ihm Erfahrung, nicht Theorie. Er wusste schon, der Herr wird es doch wieder richtig machen. Der Herr wird doch wieder eingreifen. Ich brauche gar keine Angst haben. Gott holt mich hier wieder raus. Gott ist mit mir. Und zwischendurch war er in einer Wachstumsphase dahin und da waren diese Offenbarungen waren ganz groß und umgeben war er von Menschen, die nicht diese echte Nachfolge wollten unbedingt und so auch in das Leiden des Herrn Jesus hineingehen und auch in die Kreuzigungswahrheit des Herrn Jesus reinzugehen im eigenen Leben und auch mal Schweres und Schlimmes zu erleben, sondern sie wollten natürlich das Schöne hören, das Schöne sehen, wollten gestärkt werden. Und in dieser Umgebung war er gefährdet, dass er den Schwerpunkt zu sehr legt auf diese Zeichen und diese Wunder und dieses Große. Und ja, am Ende sagen alle, das ist der große Paulus. Ihr kennt den Streit in der Korinther-Gemeinde. Ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Petrus, ich gehöre zu dem. Ja. Und bis heute gibt es Gläubige, die durchstreifen das Internet und ich gehöre zu dem großen Prediger und ich gehöre zu dem und ich zu jenem. Ja. Und diesen geistlichen Unsinn hat es damals auch schon gegeben. Der Christ gehört zu Christus. Ja. Der Christ gehört zu Gott. Der Christ gehört weder zum Jens noch zu irgendeinem anderen Menschen, der verkündigt, sondern der Christ gehört zu dem Herrn. Das ist das, was Gott möchte. Ja. Und dann hat er Gott, der Herr und der Herr Jesus haben dann 100 Diener, die uns umgeben. Als ich jetzt in solcher Schwäche da auch lag und Fieber hatte und was alles, dann kamen ganz liebe Anrufe zum Beispiel, weiß ich vielleicht, Andreas zum Beispiel oder auch andere. Ja. Und das richtet einen auf und das stärkt einen, ja. Und in dieser Wolke von Geschwistern und der Gebete von jedem, der betet für den anderen, leben wir. Ja? Aber keiner von uns ist dazu da, um sich zu rühmen und in den Mittelpunkt zu stellen, sondern gemeinsam sind wir ein Leib vor dem Herrn. Und dort, die Gläubigen, waren aber immer noch auf der Suche nach den starken Menschen, an die sie sich hängen können. Und er sagt, nein, wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Bei Johannes dem Täufer war das so ähnlich. Johannes der Täufer hat ja auch eine Vollmacht verkündigt. Und Johannes der Täufer hat von Herzen den Herrn Jesus lieb gehabt und war ein hingegebener Mann Gottes. Und er sagt dann an einer Stelle, Jesus muss wachsen und ich muss abnehmen, kleiner werden. Ich muss kleiner werden. Ganz wichtig. Und er meinte da durchaus auch seine Jünger. Und er hat ja die Jünger dann zum Herrn Jesus geschickt. Ganz wichtig. Und nun gibt es ein Wachstum im Glauben. Und dieses Wachstum im Glauben hängt davon ab, dass wir das erfassen, dass wir in der Schwachheit in Christus aufgefangen werden und stark sind. Und in diesem immer wieder Erleben wachsen wir. 1. Johannes 2, ein sehr wertvoller Brief. Hier heißt es, ab Vers 12, liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen, um Jesu Christi Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr habt den Vater erkannt, schreibt Johannes. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht in ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, sind jetzt viele Widersacher Christi aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Amen. Er schreibt hier von Kindern, Kinder im Glauben, und er hat sie total lieb, und das ist uns allen immer wieder ein Anliegen. Wenn ein Mensch sein Leben dem Herrn Jesus schenkt, dann weiß er, dass ihm die Sünden vergeben sind. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist so wertvoll und so gut. Die Kinder wissen im Glauben, dass ihnen die Sünden vergeben sind, um des Namens des Herrn Jesus Christus. Und darin erkennen sie Gott als Vater, der liebende Vater. Und er beschreibt aber hier, das ist der Anfang eines Weges zum Wachstum. Die Hanna hat jetzt in ihrer Ausbildung im Kindergarten die ganz Kleinen, die so laufen und auf den Arm nimmt und tuddelt und Nase putzen und so alles, ja. Und das ist sowas von süß, schön, natürlich auch anstrengend, aber etwas ganz, ganz Schönes. Und ich denke, uns allen geht das so, wenn man irgendwo spazieren geht und man sieht so Kinder in so einem Alter, das tut einem einfach gut, ja. Da ist so viel Lebensfreude von Gott und das ist was ganz, ganz Schönes. Und so ist das auch im Glaubensleben. Es ist Freude im Himmel über jeden Sünder, der Buße tut, über jedes neugeborene Kind im Glauben, über jeden junggläubigen Menschen, ja selbstverständlich, wunderbar. Halleluja, darf man da ruhig sagen. Mögen sich ganz viele für den Herrn entscheiden und wir freuen uns daran und darauf und wollen da mitwirken. Auch am nächsten Samstag auf der Straße. Die Entwicklung geht dahin, dass man erwachsen wird. Geht dahin, dass Väter und Mütter im Glauben entstehen. Das sagt hier die Heilige Schrift, dass sie nicht so klein bleiben. Ein Vati, eine Mutti hatte Angst, das Kind ist immer noch auf allen Vieren gekrabbelt und war schon ziemlich alt. Und ist zu einem erfahrenen Doktor gegangen, Kinderarzt, und haben sie gesagt, was sollen wir nur mit dem Kind machen? Wir haben jetzt richtig Sorgen, das krabbelt immer noch, das läuft nicht. Und er ist so ganz ruhig, überlegt, guckt die Leute an und sagt, also ich habe es noch nie erlebt, dass die nicht angefangen haben zu laufen. Machen sich keine Sorgen. Im Glauben ist das ein bisschen anders. Da ist ein Unterschied. Im Glauben geht das nicht von alleine. Sondern im Glauben beschreibt uns der Herr hier, die jungen Männer, die sind stark geworden, die haben das Wort Gottes aufgenommen und das Wort Gottes bleibt in ihnen und sie haben den Bösen überwunden. Was muss also im Glauben geschehen, damit man aufsteht, damit man junger Erwachsener wird, so wie wir den Kindern gute Speise geben, Milch geben, Nahrung geben, Zuwendung geben, so braucht es im Glauben das Wort Gottes, dass es wirklich aufgenommen wird, wirklich hier drin bleibt, sagt die Bibel. Nicht bloß hören, weggehen und nichts mehr wissen, sondern hören, aufnehmen, leben und bleiben im Wort Gottes. Und so wird der Mensch nach und nach gestärkt und lernt zu überwinden. Und den Bösen zu überwinden ist eine Zwischenstufe zum Erwachsenwerden. Und dann die Erwachsenen im Glauben sind gekennzeichnet. Sie haben den erkannt, der von Anfang an ist. Und da sind wir wieder bei dem Vater vom verlorenen Sohn. Der Vater vom verlorenen Sohn, der wusste, dass er selber jetzt gar nichts mehr machen kann. Der Sohn war weg. Der war in der Welt, der steckte so tief drin, der wollte nichts von ihm wissen. Aber dieser Vater wusste, es gibt den, der von Anfang an ist, Gott. Der größer ist als alle Dinge, dem kein Ding unmöglich ist. Und darin hat er Trost gefunden. Darin hat er Geborgenheit gefunden. Deswegen konnte er immer wieder voller Liebe und Freude nach draußen gehen und im Glauben schauen, wann kommt der Sohn, wann kommt die Tochter. Er selber war schwach, aber er hatte den erkannt, der von Anfang an ist, den allmächtigen Gott und seinen liebenden Sohn, Jesus Christus, unseren Herrn. Wenn ich schwach bin, wird die Kraft Christi in mir stark. Amen. Amen. Lasst uns beten. Vater, wir beten dich an. Wenn wir auch schwach sind, du bist stark und wir bitten dich, lieber Vater, verherrliche dich unter uns, verherrliche dich in unseren Gemeinden, verherrliche dich, lieber Vater, in unserer Stadt und Umgebung. Vater, wirke du durch deinen Heiligen Geist, dass viele Menschen gerettet werden. Und wir legen dir all die ans Herz, lieber Herr, die einmal den Weg mit dir gegangen sind und heute nicht gehen, zieh du sie bitte alle zu dir zurück, wie den verlorenen Sohn, lieber Herr. Und wir beten für all die, die sich noch nicht für dich entschieden haben, in Kontakt mit uns sind oder auch mit den Missionaren, mit denen wir in Liebe verbunden sind. Hilf du, lieber Vater, dass sie gerettet werden, dass du sie anredest, dass du sprichst in ihr Leben. Du hast die Weisheit, lieber Vater. Du bist die Rettung in Jesus Christus. Du führst uns zu dir. Wir beten dich an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.